The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 19. September. Ein Gespenst geht um in Europa. Nein, nicht der Kommunismus, der hat ausgedient. Und auch nicht Huibu, von dem einst der Märchenonkel Hans Petsch erzählte.
Huibu ist ein Gespenst.
Natürlich bin ich ein Gespenst. Ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette.
Mit einer rostigen Rasselkette. Richtig.
Das Gespenst, von dem hier die Rede sein soll, erregt auch nicht so sehr die Gemüter wie einst das kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels. Und es ist auch nicht so lustig wie Huibu. Im Gegenteil, kaum einer im politischen Betrieb macht sich wirklich Gedanken darüber. Man hört es nicht und man sieht es nicht, dieses Gespenst. Es meldet sich nicht mal bei einer Talkshow zu Wort. Denn man kann es ja gar nicht einladen. Das Gespenst ist der Nichtwähler. Bei der letzten Bundestagswahl stellte diese Gruppe mit über 23% aller Wahlberechtigten alle anderen Parteien in den Schatten. Aber wer sind diese Leute, die die Wahlkabine meiden wie der Teufel das Weihwasser und die auf rechtspopulistisches Getöse, auf Brandmauern, auf Sarah Wagenknecht, verhunzte Heizungsgesetze und all das mit Stille reagieren? Nicht mal das große Pathos im Bundestag kann sie beeindrucken.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Kein Wunder also, es ranken sich Mythen um diese Gruppe der Nichtwähler, die originell oder schlüssig klingen, aber eben Mythen, also Erfindungen sind. Hier drei Mythen über die Nichtwähler, die uns bei der Erkenntnis helfen. Erstens, das Nichtwählen ist ein Trend aller reifen Demokratien, heißt es oft. Das klingt schön, denn es stellt der Bundesrepublik mit seinen vielen Nichtwählern das schmeichelhafte Zeugnis aus, eine besonders tolle Demokratie zu sein. Dass in den USA bei der vergangenen Wahl Joe Biden gegen Donald Trump so viele Menschen wählen gegangen sind wie seit 100 Jahren nicht mehr, ja, das zeigt, dass der Mythos von der Nichtwählerei, die schwer in Mode ist, grober Unsinn ist. Übrigens, 1972, zu Zeiten des Bundeskanzlers Willy Brandt, lag die Wahlbeteiligung in Deutschland bei über 90%. Damals war die Demokratie auch nicht unreif, sondern sie war kraftvoll und vital.
Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Der zweite Mythos lautet, Nichtwähler seien ungebildet. Das ist besonders perfide und schlicht falsch. Man kann sich als Politiker damit ja einreden, dass die Nichtwähler die eigene politische Großartigkeit schlicht nicht begreifen, diese Tore. Laut einer Forsa-Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2016 hat fast die Hälfte der Nichtwähler einen Abschluss der mittleren Reife und jeder fünfte einen höheren Schulabschluss. Das ist ein bisschen weniger als der Durchschnittswähler, aber das heißt gar nichts. Wer dieses Argument verwendet, der gehört ermahnt. Und zwar ermahnt vom alten Lehrer der Nation, Heinz Rühmann. Ihr Auftritt bitte.
Mager, meine Herren, sehr mager. Ich glaube, es ist das Beste, wir fangen noch einmal mit dem kleinen ABC an.
Der dritte Mythos lautet, Nichtwähler seien rechts. Das stimmt nicht. Wer rechts ist, wählt ja AfD. Aber laut einer Forsa-Untersuchung speisen sich die Nichtwähler eben aus allen politischen Lagern. Von der SPD, den Liberalen, den Grünen und der CDU. Ein Großteil von ihnen, den Nichtwählern, ordnet sich der politischen Mitte zu. Der rechte Rand der Nichtwähler ist mittlerweile zur AfD abgewandert. Aber der Großteil, und das sieht man ja an den wachsenden Nichtwählerzahlen, ist eben Nichtwähler geblieben. Die AfD lässt er rechts liegen. Fazit: Die Nichtwähler sind nicht dumm und sie sind nicht rechts. Und sie sind auch kein Lorbeerblatt für unsere Demokratie. Sie sollten nicht belächelt und nicht kleingeredet werden von denen, die Verantwortung tragen. Sie sind ein Weckruf, der nicht klingelt. Oder wie der große Mann der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, kürzlich schrieb, die Wahlenthaltung sei das Magenknurren der Demokratie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Konrad Adam ist ein ehemaliger FAZ-Feuilletonist und einer der Gründerväter der AfD. 2020 trat er aus der Partei aus. Wir hören gleich seinen Blick auf die Partei, deren Veränderung und warum er nichts hält von Mitleid in der Politik.
Weil erstens mal Mitleid grundsätzlich gesprochen ein Gefühl ist, mit dem man in der Politik außerordentlich vorsichtig sein muss.
Anne Schwedt analysiert die Aktie von BioNTech. Und wir schauen auf den größten Klamottenraub von Paris. Naja, und auf die selbsternannten UFO-Jäger der NASA werfen wir auch einen Blick.
Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Vor rund 5 Jahren sorgte der damalige AfD-Chef Alexander Gauland mit diesen Worten für Entsetzen und zugleich auch für Klarheit. Denn spätestens an diesem Punkt war deutlich geworden, wohin die Reise für die noch junge Alternative für Deutschland geht. Stramm nach rechts und von dort dann immer weiter geradeaus. Aktuell, rund 10 Jahre nach ihrer Gründung, hat die AfD gute Werte in den Umfragen. Im Osten des Landes ist sie besonders erfolgreich, wie zum Beispiel in Brandenburg, wo sie laut RBB im Moment die stärkste Kraft ist. Die Gründer, Väter und Mütter wurden längst rechts überholt und sind deshalb von Bord gegangen. Bernd Lucke, Frauke Petri, Jörg Meuthen und eben auch Konrad Adam. Adam ist Ende 2020 ausgetreten. In seinem früheren Leben war er Feuilletonist bei der FAZ, später arbeitete er für die Welt. Nach der Gründung der AfD war er 2 Jahre lang einer der Bundesvorsitzenden. Was sagt der 81-Jährige heute zu der Partei, die er mitgegründet hat? Wie blickt er auf das Reizthema Migration? Ich habe ihn dieser Tage angerufen. Prädikat kontrovers, aber erhellend. Wir werfen jetzt einen Blick in das Innenleben dieser AfD. Einen schönen guten Tag, Konrad Adam.
Guten Abend.
Wir sind Grundgesetz, klang mal ein Slogan der AfD, der Ihnen besonders gefallen hat. Wir sind Grundgesetz, stimmt das heute noch?
Was heißt denn noch? Die Frage setzt voraus, dass es früher mal nicht gestimmt hat. Warum sollte es nicht stimmen?
Nee, das setzt voraus, dass es vielleicht früher gestimmt hat und heute nicht mehr, dass es eine Veränderung gegeben hat. Davon war ich gerade ausgegangen, dass die Partei sich verändert hat.
Die Partei hat sich sicherlich verändert, aber nicht vom Grundgesetz weg, sondern eher zu ihm hin.
Die Partei ist heute dichter beim Grundgesetz als früher, würden Sie sagen?
Insgesamt ja, aber auch hier muss man unterscheiden zwischen Ost und West. Die Partei war in dem Sinne nie einheitlich. Der Osten denkt und wählt bis heute anders als die westlichen Parteien.
Aber wie denkt er in Bezug auf das Grundgesetz? Will er das Grundgesetz reformieren oder will er es beseitigen? Ich denke an die Kyffhäuser-Treffen, am Denkmal von Kaiser Wilhelm beispielsweise. Keiner unserer Väter des Grundgesetzes, oder?
Beseitigen will er es mit Sicherheit nicht. Er will es wahrscheinlich reformieren und er beruft sich dabei zum Beispiel auf die entsprechende Klausel des Grundgesetzes. Sie erinnern sich, 1989 hat es 2 Wege gegeben, Beitritt oder Neukonstitution. Und im Osten gibt es nach wie vor viele starke Kräfte, die sagen, die Neukonstitution ist uns versprochen worden, die müssen wir nachholen.
Okay, Sie sind ja ausgetreten aus der Partei. Warum nochmal?
Das hing im Wesentlichen mit gewissen Äußerungen von Gauland zusammen.
Sie haben zusammen mit Lucke,
Frauke Petri, die Partei gegründet. Es waren noch ein paar mehr dabei. Sie sind alle drei jetzt ausgetreten. Was ist der gemeinsame rote Faden dieser Austritte von drei Gründern?
Dazu kann ich deswegen nicht sagen, weil ich nur ein Drittel von den dreien bin. Ich kann nur über meine Gründe sprechen und ich habe vorher einiges gesagt. Es sind gewisse Äußerungen, insbesondere auch von Gauland gewesen. Ich muss die hier nicht im Einzelnen wiederholen, die mich dazu gebracht haben, von dieser Partei Abstand zu nehmen. Entscheidend ist, rückschauend gesehen, dass der Partei letzten Endes ihr Erfolg missraten ist. Als klar wurde, dass die Partei Chancen hatte, die 5%-Klausel zu überspringen, also Mandate zu erobern, sind allzu viele Leute beigetreten, die letzten Endes nur an einem gut bezahlten Mandat interessiert waren. Opportunisten, Mandatsjäger und so weiter und so fort. Diese Leute haben insgesamt der Partei nicht gut getan.
Trotzdem wird die AfD gewählt und in den Umfragen noch stärker bevorzugt gegenüber den anderen Parteien als bei tatsächlichen Wahlen. Was würden Sie sagen, was ist der Haupttreiber für den Aufstieg der AfD? Aufstieg auch im Übrigen nach ihrem Ausscheiden noch.
Der Haupttreiber ist zweifellos Frau Merkel gewesen. Wenn es eine Person gibt, der man die Schuld oder das Verdienst am Erfolg der AfD zuschreiben kann, dann war das Frau Merkel mit ihrer törichten These, hierzu und dazu gibt es keine Alternative. Sie selbst, ich meine, Frau Merkel selbst hat dann ja bewiesen, dass es Alternativen gibt. Im Verhältnis nach Russland, in der Kernenergie, in der Bundeswehr und so weiter und so fort. Sie hat sich ständig bewegt, mal in diese und mal in jene Richtung. Sie hat also widerlegt, was sie behauptet hat. Es gibt Alternativen. Sie hat allerdings so lange das Gegenteil behauptet, bis die Alternative in Form der AfD da war.
Aber heute ist Frau Merkel weg und der Aufstieg der AfD, der jüngste Aufstieg seit der vergangenen Bundestagswahl, Position 2 im deutschen Parteiensystem, der ist nach Frau Merkel erfolgt. Deswegen nochmal meine Frage, Adam, was ist der Treiber dieses Aufstiegs seit der vergangenen Bundestagswahl?
Verstärkte die Tendenzen, die ich eben schon nannte. Denken Sie nur an die Migrationspolitik, wo ja nicht nur in Deutschland alleine, sondern in den übrigen europäischen Staaten auch eine Bankrotterklärung nach der anderen abgeliefert wird. Ich lese gerade wieder, Europa ringt um eine Antwort. Die ringen bereits seit mehr als 10 Jahren. Warum finden sie keine? Wenn die Politik sich so darstellt, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Leute sagen, dann wählen wir eben die Opposition. Und so viele Oppositionsparteien gibt es ja gar nicht mehr.
Aber Europa ringt, weil, wenn die Menschen die Bilder sehen aus Lampedusa und aus anderen Flüchtlingslagern, schon das eine Gefühl auch das von Mitleid ist. Bei Ihnen auch?
Nein, nicht mehr.
Warum nicht?
Weil erstens mal Mitleid grundsätzlich gesprochen ein Gefühl ist, mit dem man in der Politik außerordentlich vorsichtig sein muss. Außerdem müsste man, wenn man Politik hat, es gegen andere Gefühle abwenden, zum Beispiel kulturelle Verlässlichkeit, Verträglichkeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Alle diese Werte werden ja durch eine Masseneinwanderung zumindest destabilisiert. Denken Sie an den Aufruhr, den es dieser Tage von den Eritreern in Stuttgart gegeben hat. Ich bin kein Freund von diesen Leuten.
Wie würden Sie die Migration lösen? Was würden Sie einem Olaf Scholz zurufen? Ab wann, zugespitzter noch gefragt, Herr Adam, ab wann sind AfD-Wähler wieder erreichbar für die Parteien der demokratischen Mitte?
Das müssten Sie die Vertreter der sogenannten demokratischen Mitte fragen. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber Sie kennen doch Ihre Klientel, die Menschen, die Ihnen zugeklatscht haben, die Sie in Wahlkämpfen auch unterstützt haben. Ab wann sind diese Menschen erreichbar? Erst wenn es heißt, keine Zuwanderung mehr, 0,0, Zero Tolerance?
Nein, selbstverständlich nicht. Aber es muss geregelt werden. Das Asylrecht, grob gesprochen, ist ein Individualrecht, das dem Einzelnen zusteht. Das Einwanderungsrecht, ein kollektives Recht. Über die Einwanderung müssen die deutschen Staatsbürger und Wähler selbst entscheiden. Und dann heißt nicht, wer hat ein Recht, dann heißt es nicht, wer verdient unser Mitleid, sondern heißt es, wen wollen wir.
Das würden Sie zum Kriterium machen?
Ja, in der Tat.
Beim Umsturz kommt der größte Lump an die Spitze, haben Sie mal gesagt.
Das ist ein Menander-Zitat, ja.
Und war bezogen auf wen?
Auf alle möglichen. Da können Sie in der Geschichte doch massenhaft Beispiele wählen. Jede Revolution 1933, 1917, jede Revolution bietet Beispiele genug dafür.
Aber Sie haben es ja bezogen in einem ganz konkreten Kontext auf Ihre, also die von Ihnen gegründete und mittlerweile verlassene Partei, und haben gesagt, da ist was im Gange, das ich nicht mittragen will. Und dann haben Sie diesen Satz gesagt.
Es gab eine Radikalisierung, ja, darüber haben wir bereits gesprochen. Und diese Radikalisierung war für mich und nicht nur für mich Anlass, die Partei zu verlassen. Ich möchte kein Nicht-Mitglied in einer Partei sein, in der beispielsweise der Nationalsozialismus als Vogelschiss betrachtet wird.
Aber warum rückt die Partei immer weiter noch ein Stückchen in Brandenburg, aber auch in Thüringen, aber auch anderswo, weiter nach rechts und nicht weiter in die Mitte? Was ist die Erklärung dafür? Wir wollen sie erst mal verstehen.
Das kann man nicht so allgemein sagen. Das hatte ich ja vorher schon angedeutet. Meiner Ansicht nach gibt es hier im Westen eine andere Entwicklung als beispielsweise in den östlichen Bundesländern.
Frau Weidel hat sich aber auch verändert, oder? Politisch.
Glaube ich nicht, nein. Die vertritt ohnehin deutlich andere Positionen als zum Beispiel Herr Tschupalla.
Auch als Sie, Konrad Adam?
Ja, natürlich. Wir sprachen doch darüber. Ich habe die Partei verlassen und ich glaube, ich wusste warum.
Und Sie bereuen das auch nicht?
Nein.
Friedrich Merz ist ja angetreten mit dem Versprechen, die AfD zu halbieren. Warum gelingt das nicht?
Schade ist es ja. Aber Herr Merz macht da meiner Ansicht nach einen großen Fehler. Man kann ja darüber streiten, ob es sinnvoll ist, zwischen demokratischen Parteien, und bis dato ist die AfD eine demokratisch zugelassene Partei. Man kann also darüber streiten, ob es sinnvoll ist, zwischen solchen Parteien Brandmauern zu errichten. Aber eins sollte doch wohl klar sein. Wenn man Brandmauern errichtet, dann sollte man sich ihre Lage und ihre Höhe nicht vom politischen Gegner vorschreiben lassen. Genau das hat Merz getan und das war und ist in meinen Augen ein großer Fehler.
Aber die Brandmauer selbst würden Sie nicht bestreiten. Also die CDU, der Sie ja auch mal angehört haben, würden Sie nicht raten, jetzt zu kooperieren, wo immer sich die Gelegenheit dafür bietet und dann diese Mehrheit rechts der Mitte zu realisieren? Wäre das Ihr Rat oder ja oder nein?
Nein, ich habe einen solchen Rat nicht zu geben. Die Abgeordneten haben das zu tun, was im besten Interesse ihrer Wähler ist. Genau das haben die Abgeordneten im Landtag von Erfurt getan und ich bin der Letzte, der ihnen daraus einen Vorwurf macht.
Also, aber ich bin noch nicht ganz schlau geworden aus dem, was Sie sagen. Würden Sie dann der CDU, der Sie ja mal angehört haben, raten, die AfD, tja, wie soll ich sagen, in das demokratische Spektrum zu holen, zu begleiten, sie zu umarmen, mit ihr gemeinsame Sache zu machen? Oder würden Sie strikte Abstinenz empfehlen?
Natürlich, mit ihr abstimmen, wo es im Interesse der Wähler zu liegen scheint und sich dort auf Distanz gehen oder Opposition machen, wo das nicht der Fall ist. Was denn sonst? Was soll denn der Abgeordnete sonst machen?
Soll er Björn Höcke nachher zum Ministerpräsidenten wählen, falls er vorne liegt, was ja nach unserer bisherigen Arithmetik nicht zwingend ist? Wir haben auch schon andere Wahlen erlebt, aber doch naheliegen würde, vor allem wenn er deutlich vorne liegen würde. Würden Sie das anempfehlen?
Ja, natürlich, wenn die Wähler das wollen.
Das wollen ja dann nicht alle Wähler, sagen wir mal 30, dann wollen 70% was anderes.
Ja, sicherlich. Aber die Demokratie ist nun mal Herrschaft der Mehrheit. So wird sie seit alters definiert.
Sie selbst haben gesagt, der Geburtsfehler der AfD sei die Unfähigkeit zum Kompromiss. Das ist nicht gerade eine Einladung für Koalitionspartner.
Nein, das ist richtig. Aber nicht koalitionsfähige oder nicht koalitionswillige Parteien gibt es auch auf der anderen Ecke des Parlaments. Halten Sie die Grünen für sonderlich koalitionsfreudig? Ich nicht.
Na gut, Herr Scholz müht sich ab und bindet sie ein. Das gelingt doch bislang, oder?
Denkbar schlecht genug. Warum steht die gegenwärtige Bundesregierung in so schlechtem Licht da?
Ja, warum denn?
Weil die Leute sich über Grundfragen nicht einigen können. Es gibt doch einen Koalitionskrach nach dem anderen. Und die Leute sehen das nicht sehr gerne. Mit Recht.
Würden Sie denken, wenn die CDU wieder so wäre wie unter Strauß und unter Alfred Dregger, dass dann das heutige Thema AfD sich erledigt hätte?
Wahrscheinlich. Ich deutete ja bereits an, dass ich hier von Mal zu Mal die Lösung suchen würde. Die AfD macht manches, was ich nicht billigen kann. Aber sie macht auch einige gute Vorschläge, zum Beispiel in der Migrationspolitik.
Aber es ist schwer für mich nachzuvollziehen. Eine Partei, die Sie verlassen haben, ja, aus offenbar ja guten Gründen verlassen haben, da sagen Sie jetzt, die CDU sollte mit dieser von Ihnen ja aus, naja, schon aus Gründen, ja, Sie haben sich ja schon auch bezogen auf das, was am rechten Rand in der Partei sich tut. Und da empfehlen Sie jetzt der CDU, sie soll da koalieren womöglich?
Aber warum koalieren oder ad hoc Bündnisse schmieden, das muss von Mal zu Mal entschieden werden. Es ist meiner Ansicht nach ein grundsätzliches Missverständnis, wenn Sie eine Wahlentscheidung mit einem Glaubensbekenntnis verbinden. In Deutschland tut man das sehr gerne. Eine Wahlentscheidung ist immer eine Zweckmäßigkeitsentscheidung, ein Abwägen zwischen den größeren und kleineren Übel, kein Glaubensbekenntnis.
Na gut, Sie haben gesagt, dass bei Ihrem Austritt haben Sie gesagt, die AfD sei keine bürgerlich-konservative Kraft mehr.
Sicherlich. Welche Partei ist denn heute noch bürgerlich?
Das ganze Gespräch hören Sie am Samstag in einem Pioneer-Podcast-Spezial. Und dann hören Sie alle vier ehemaligen AfD-Gründungsmitglieder, die in diesem Podcast bereits zu hören waren. Lucke, Petri, Meuthen und eben Adam. Das Ziel ist es, diese Partei, über die zurzeit alle sprechen, zu beleuchten. Ich als Journalist will die AfD nicht bekämpfen, wohl aber verstehen. Am Samstag für Pioneers, also die vier ehemaligen AfD-Chefs in einem einzigen Podcast mit Erkenntnisgewinn versprochen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das erklärt uns Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, wie ist die Wall Street in diese neue Woche gestartet?
Tatsächlich mit wenig Bewegung. Der Dow Jones und der S&P 500 schlossen fast unverändert. Die Nasdaq legte nur minimal zu. Die Anleger warten einfach ganz gespannt auf den Zinsentscheid der Fed zur Wochenmitte. Es gehen ja jetzt inzwischen fast alle davon aus, dass es keine Zinserhöhung gibt. Die Fragen sind jetzt eher, wie es danach weitergeht, ob es da wohl nochmal eine letzte Erhöhung gibt im November und vor allem, wie lange die Zinsen dann so hoch bleiben. Was zum Beispiel auch für Anspannung sorgt, sind die weiter hohen Energiepreise, die die Inflation wieder antreiben könnten. Die Ölpreise sind auf dem höchsten Stand seit 10 Monaten. Bei den Aktien gab es gestern ein dickes Minus von 4,5% beim Chipdesigner Arm, der ja letzte Woche frisch an die Börse gegangen ist. Nach dem krassen Börsendebüt mit einem Plus von 25% war das aber fast absehbar, dass es da jetzt erstmal Gewinnmitnahmen gibt. Gespannt können wir auch auf einen weiteren Börsengang heute schauen, nämlich von dem Lebensmittellieferanten Instacart. Da wurde gestern Abend der Ausgabepreis auf $30 festgelegt. Damit hat das Unternehmen jetzt eine Börsenbewertung von fast $10 Milliarden.
BioNTech aus Mainz hat ja eine neue Corona-Impfung auf den Markt gebracht. Geht es jetzt endlich wieder aufwärts eigentlich mit der Aktie oder sind die Anleger weiterhin skeptisch?
Ja, die Anleger sind definitiv weiter skeptisch. In Frankfurt schloss die BioNTech-Aktie mit einem Minus von 4,2%, in New York mit einem Minus von 3,6%. Seit Anfang des Jahres ist die BioNTech-Aktie damit knapp 27% im Minus mit einem echt ausgewachsenen Abwärtstrend. Ja, und gestern kam zwar eine neue Corona-Impfung raus, die wohl noch besser gegen die neuen Varianten schützt und da angepasst ist. Die Corona-Zahlen sind tatsächlich auch zuletzt jetzt wieder gestiegen und es werden zum Winter hin auch noch mehr werden. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, zumindest bei mir hier in den USA, spricht eigentlich keiner mehr von Corona. Also die Leute rennen jetzt nicht die Apotheken und Ärzte ein, um eine neue Impfung zu bekommen. Ganz einfach, weil man sich jetzt irgendwie dran gewöhnt hat. Corona ist halt jetzt wie eine normale Grippe. Und so wirklich geschützt fühlen sich die Menschen durch die Impfung auch nicht. Dazu gibt es einfach zu viele Menschen, die trotz Impfung krank wurden. Und richtig verlässliche Studien, dass man durch die Impfung tatsächlich einen milderen Verlauf haben soll, kursieren auch nicht wirklich. Also der Hype um die Corona-Impfstoffe ist tatsächlich vorbei und das spüren auch die Impfstoffhersteller ganz deutlich.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass in Paris ein Transporter mit besonderer Fracht überfallen wurde. Die Beute? Kein Gold, keine Diamanten, auch keine Geldscheine, sondern Kleidungsstücke. Dieser Überfall galt also 50 Kleidungsstücken, aber eben nicht von der Schnellreinigung. In diesem Fall sind diese Kleidungsstücke tatsächlich Diamanten, gewissermaßen. Denn sie stammen vom französischen Designer Olivier Rostin.
Er ist Chef-Couturier eines französischen Modehauses. Dort kostet ein Damenjacket ab 2000 Euro aufwärts und die Badehose, ja, die gibt schon ab 400 Euro. Also, es war eine ganz wertvolle Fracht, die dort ergaunert wurde und die sollte eigentlich bei der in wenigen Tagen startenden Fashion Week präsentiert werden. Ein herber Verlust also für das Modehaus. Er sei morgens von seinem Fahrer informiert worden, schreibt Rostin auf Instagram. Der Mann ist ein großer Fan von Karl Lagerfeld, wie er hier in einem Video der Vogue erzählt.
There is one sentence that I always say about Karl that I learned from him is like, he created fashion, he didn't follow fashion.
Ob die Diebe wirklich wussten, was dieser Transporter geladen hatte, Rostin teilte auf Instagram mit, wie unfair er den Diebstahl so kurz vor der Fashion Week findet. Und er schreibt weiter, er und sein Team geben jetzt nicht auf, sondern würden nun Tag und Nacht daran arbeiten, den Raub zu ersetzen und somit eben doch bei der Fashion Week starten zu können. Naja, der Mann hat offenbar sich den alten Leitsatz von Karl Lagerfeld zu eigen gemacht. Der wünschte sich nämlich mal, dass der Tag nicht 24, sondern 48 Stunden habe.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die NASA UFOs jetzt genauer ins Visier nehmen will und dafür sogar einen eigenen Posten geschaffen hat. Direktor für die Erforschung von UFOs, lautet der offizielle Titel des neuen Amtsinhabers Mark McInerney. Er und sein Team sind fortan dafür zuständig, die nicht identifizierten Luftphänomene, so heißt das offiziell, zu analysieren und zu enträtseln. Bill Nelson von der NASA verkündete den offiziellen Auftrag.
They are being tasked with developing and overseeing the implementation of NASA's vision for UAP research. We will use NASA's expertise to work with other agencies to analyze UAP. We will use AI and machine learning to search the skies for anomalies.
Langeweile wird dabei jedenfalls nicht aufkommen, denn seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in den USA fast 130.000 unbekannte Flugobjekte gemeldet. Mehr als sonst irgendwo auf der Welt. Vor allem seit dem Ende der 70er Jahre gibt es in den USA so etwas wie einen UFO-Hype. Damals wurde in dem Örtchen Roswell rund um den Absturz eines Wetterballons der Mythos des grünen Männchens in silberner Untertasse kreiert. Hier berichtet der Nachfahre eines Zeitzeugen.
1947 wurde mein Großvater von seiner Basis beauftragt, sich einen Ort anzusehen mit ungewöhnlichen Objekten. Irgendeine Absturzstelle. Er warf einen Blick auf die Wrackteile und stellte fest, dass er so etwas noch nie gesehen hat.
Die amerikanische Regierung befeuerte diese Alien-Gerüchte weiter, indem sie die Area 51 absperren ließ. Der Grund dafür lag für Hobby-Verschwörungstheoretiker ganz klar auf der Hand. In der Militärbasis werden kleine Weltraummännchen vor der Öffentlichkeit versteckt. Samt deren Fluggeräten, natürlich. Ganz so war es wohl nicht. Fest steht aber, auch die Vereinigten Staaten wissen nicht immer, was sich da über ihren Köpfen abspielt. Und sie versuchen es jetzt mittlerweile eher mit Aufklärung statt mit Abgrenzung. Schluss also mit der Geheimniskrämerei der Vergangenheit. Alle Daten, die da jetzt erforscht und gefunden werden sollen, auf einer vom Pentagon eingerichteten Website öffentlich einsehbar sein. Von der Folklore um das kleine Örtchen Roswell und Co. bleibt damit nicht mehr viel übrig. Weltraumhelden wie Major Tom braucht es aber doch trotzdem noch zum Träumen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen himmlischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.